Danke vielmals und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch diesen Karfreitag-Gottesdienst zu feiern. Und ich blicke noch ein bisschen weiter zurück als 2009. Es war im Jahr ungefähr 1979 gesehen. Ich erinnere mich noch genau. Ich bin als Bub, meine Eltern, vierköpfige Familie, in einem Quartier mit Blöcken. Und da hat es immer so grosse Rasenfläche gehabt zwischen diesen Blöcken. Da sind wir im Sommer auf diesen Rasen rumgerannt. Spielplatzsachen hat es gehabt, viele Kinder. Und es war immer so schön, auf dem Rasen rumzurennen. Der Rasen war so kühl und manchmal noch ein bisschen feucht, wenn heisse Sommertage sind. Aber ich erinnere mich auch an einen Moment, wo nicht so angenehm war. Wir sind immer mit einer gewissen Vorsicht auch dort gewesen, immer so eine kleine Angst im Hintergrund, weil dort so viele violette Blümchen gehabt und Bienen haben den Rasen auch sehr geschätzt. Und eines Tages ist dann eben passiert, ich bin in so ein Bienen hineingestanden und das hat mich in die Fersen gestochen und das weiß ich noch ganz genau, weil mein Fuß ist dann gefühlt so gross geworden und ich habe gemerkt, ich bin allergisch auf Bienenstich. Und das ist so ein kleiner Farbtupfer in meiner Biografie, nichts Weltbewegendes, aber doch ein bisschen mühsam, unangenehm. Und ganz am Anfang der Bibel, also wenn man jetzt etwa 6000 Jahre zurückschaut, wird eben auch von so einem Fersenstich berichtet. Das ist ein geschichtsträchtigster Fersenstich in der Welt. Gerade nach dem Sündenfall sagt Gott, der Schöpfer, zu Satan, der Schlange, er, und damit meint er den Messias, wird dir, und damit meint er Satan, den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und nachdem Gott das gesagt hat, sind Adam und Eva aus dem Paradies ausgeschlossen worden. Die Türen sind zugegangen. Engel, mächtige Engelwesen haben den Zugang versperrt. No way back. Kein Weg zurück. Und was in den Wiegen der Menschheit vorausgesagt worden ist und was uns Propheten dann über die kommenden Jahrtausende immer wieder vorausgesagt haben, auf das schauen wir heute zurück, Karfreitag. Der Tag, wo die Weltgeschichte sich an einem Wendepunkt befindet. Es ist das Nadelöhr der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Unser ewiges Schicksal hängt hier an einem Punkt. Es ist der Nagel, wo Jesus durch die Ferse getrieben wurde. Es ist der Tag vom Fersenstich, es ist der Tag der Niederlage von Satan. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Karfreitag, das Wort Kar kommt vom Althochdeutschen und heisst Trauer, Leid, Klage. Und der heutige Tag, der steht im Zeichen von dem Fersenstich, von dieser Trauer, von dieser Klage über das Leid, das Jesus Christus auf sich genommen hat. Und meine Predigt hat zwei Teile und ich mute euch im ersten Teil zu, dass wir ein bisschen mit Jesus mitgehen, auf seinem Weg heranschauen, auf das Leid, das er getragen hat. Wir begleiten ihn ein Stück durch seine Passion. Im Garten Gethsemane, Jesus knüllt am Boden, er ringt, er betet, er kämpft. Und das Leid, das ihm vor Augen geführt wird, das ist so schrecklich, das ist so furchtbar, so grausam, dass es ihm das Blut aus den Schweißporen treibt. Das Wort Agonia, das an dieser Stelle steht, bedeutet furchtbarste, qualvollste Angst. Und wir wissen aus der Medizin, dass wenn Menschen in den entsetzlichsten Angstzuständen sind, dass es tatsächlich vorkommt, dass Blut aus den Schweißporen rausgetrieben wird. Jesus möchte nicht leiden. Aber noch viel weniger möchte er Gottes Plan durchkreuzen. Und er rennt sich durch, er liefert sich aus im Willen von Gott und seinem Mörder. Er wird verhaftet, er wird abgeführt, er wird verhört, von falschen Zeugen beschuldigt. Gottes Sohn wird als Gottes Lästerer beschimpft, verspottet, angespuckt, verprügelt, eingesperrt. Am nächsten Tag wartet eine furchtbare römische Geißelung auf ihn. Sein Körper wird auspeitscht. Er ist von Wunden übersät. Man kommt den Eindruck über, die römischen Soldaten, das sind ja kräftige Männer und die sind nicht zimperlich. Man kommt den Eindruck über, da findet ein sadistisches Fest statt, ein blutrünstiges Fest. Er ist von Wunden übersät, von Blut überströmt, sodass man Jesus kaum wieder erkennt. Der Prophet Jesaja hat vor 750 vorher gesagt, er war voller Schmerzen, mit Leiden übersät. Sein Anblick war unerträglich. Die Soldaten scheinen angestiftet von Satan. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie schlagen mit dem Stock drauf. Dornen bohren sich Jesus in den Schädel. Sie legen ihm einen Mantel aus rauchem Stoff über, auf die Haut, die zerfetzt und zerschunden ist und von Wunden übersät. So schleppt man Jesus zu Pilatus, zu Herodes, wieder zu Pilatus. Er wird verurteilt. Und dann gibt man ihm das Kreuz. Das rauche Holz, das schwere Kreuz auf dieser zerschundenen Schulter trägt Jesus durch die halbe Stadt. Das reibt und löst unerträgliche Schmerzen aus. Auf seinem Weg durch die Stadt bricht Jesus immer wieder zusammen. Die Soldaten schlagen mit Peitschen auf ihn ein, um ihn weiterzutreiben. Jesus stürzt wieder und wieder. Halb verheilte Wunden reissen auf. Blut und Dreck vermischen sich. Letztlich fehlt ihm Kraft, das Kreuz zu tragen. Die Soldaten zwingen einen Passant, das für ihn zu machen. Jesus kämpft sich unter dem Gehöhn und dem Spott der Menschen den Berg drauf, seinem Ziel entgegen, Golgatha. Um die 9 Uhr am Morgen fängt die Herrichtung an. Die Schmerzen, die ein Mensch erleidet, wenn ihm Handgelenk und Füße mit Nägeln durchbohrt werden, sind unbeschreiblich, unerträglich. Darum bietet man den Verurteilten ein Betäubungsgetränk an. Jesus lehnt ab. Er will sein grösstes Werk nicht im Dämmerzustand vollbringen. Er leidet die Schmerzen und sterbe bewusst, willig als Strafe für deine und meine Sünde. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus ist da zwar das Opferlamm, aber er wird nicht ausgeliefert, sondern er liefert sich aus. Er ist ein souveränes Opfer. Man tut ihm das Leid nicht einfach an, sondern er nimmt es ganz bewusst auf sich. Gott führt die Regie. Und das ist auch in unserem Leben so. Wenn wir ein Kreuz tragen, eine schwere Last, wenn wir Opfer sind, wenn wir angefochten werden, wenn wir das Gefühl haben, nicht mehr weiterzukommen. Da ist nicht einfach unkontrolliert der Teufel am Werk oder ein entfesseltes, unerklärliches Schicksal, sondern Gott führt Regie. Er hat alles in seiner Hand, auch wenn es manchmal noch so schwierig ist, das zu erkennen und zu verstehen. Es dauert ein paar Minuten, bis die Nägel sitzen, bis das Kreuz aufgerichtet ist und Jesus zwischen Himmel und Erde hängt. Jesus kann kaum schnaufen. Um besser Luft zu holen, stützt er sich auf seine Füße. Aber der einzige Widerstand, den er sich darauf stützen kann, ist der Nagel, der seine Füße durchbohrt. Das verursacht rasende Schmerzen. Um das erträglicher zu machen, versucht er sich an seinen Armen aufzuziehen. Aber auch hier, das geht ja nur an den Nägeln, die durch seine Handgelenke getrieben sind. Die Wunden brennen wie Feuer. Die letzten Stunden von seinem Leben nichts als furchtbarste Schmerzen. Wir können nicht weiter ins Detail gehen. Wie reagiert der Körper von einem Menschen, wo der Kreuzestod stirbt? Es ist eine dauernde Steigerung körperlicher Qualen. Wir ersparen es uns. Wer mal tiefer noch möchte, Einblick nehmen, der kann gerne den Film schauen, Die Passion Christi von Mel Gibson. Dort wird man mit wirklich unerträglichen Bildern konfrontiert. Er war voller Schmerzen, mit Leid übersät. Sein Anblick war unerträglich. Vor Ort treffen wir ein paar Menschen, die die Hinrichtung beobachten, die gekommen sind, zum Zuschauen. Nicht nur die römischen Soldaten, die sind zuständig gewesen. Ein paar Leute sind gekommen, um sich an Jesus zu rächen. Leute, die vielleicht Jesus aus dem Tempel rausgetrieben haben. Sie sind gekommen, um ihm zu sagen, hey, geschieht dir recht. Damals konnten sie ihm nichts anhaben und jetzt verspotten sie ihn. Verspotten. Oder Leute, die gehört haben, dass Jesus sagt, in 3 Tagen breche ich den Tempel ab. Nein, ich breche den Tempel ab und baue ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Du brichst den Tempel ab und brichst ihn in 3 Tagen wieder auf. Hilft er selber. Sie sind stockblind für das, was gerade passiert und dass das, was Jesus gesagt hat, gerade vor ihren Augen passiert, dass er den Tempel von seinem Leib abbricht, um nach 3 Tagen wieder zu verstehen. Jesus betet für die Menschen. Er lenkt um Luft und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie machen. Wir treffen die Schriftgelehrten. Anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Steig doch runter. Dann werden wir auch an dich glauben. Beissender Spott. Ja, es wäre einfach für Jesus, vom Kreuz runterzusteigen und den Lästermüller zu stopfen. Aber er sucht nicht seine Genugtuung, er sucht nicht seine eigene Ehre. Er geht unbeirrt den Weg, den er seit seiner Geburt gegangen ist. Dein Wille geschehe. Gott will für uns den Himmel öffnen. Und das passiert, indem sich der Himmel für Jesus das erste Mal verschließt. Am Mittag wird es stockdunkel, die gesamte Schöpfung nimmt Anteil am Sterben vom Schöpfer, haltet den Atem an. Das Zwitschern der Vögel verstummt, die Tiere verkrüchen sich, die Natur kleidet sich in Trauer. Karfreitag. Und dann passiert etwas Unerklärliches. Das ist das tiefste Geheimnis von Karfreitag. Das, was Jesus in seinem ganzen Leben wichtig ist und wesentlich, das, was ihn immer innerlich getragen hat, in allen Anfechtungen, das, was ihn ermutigt hat, entzieht sich ihm. Es ist seine Verbindung zu Gott. Mein Vater im Himmel ist immer da mit mir. Ich lebe mit ihm in einer unzertrennlichen Gemeinschaft. In vollem Einklang. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus seinen Freunden erklärt. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt schreit Jesus auf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles, was ihn hat trösten konnte, wird ihm da genommen. Und was da passiert, das ist mehr als alles Leid, das er getragen hat. Das ist mehr als alles Leid der Welt. Da packt Gott in seinem Zorn die Sünde der ganzen Menschheitsgeschichte zusammen und lässt sie auf Jesus. Da vollzieht Gott mein und dein Urteil an Jesus. Da lässt er seinen Sohn für dich und für mich durch die Hölle gehen, durch unerträgliche Qualen. Jesus hat ja in seinem Leben alle Facetten vom Menschseins erlebt. Aber er hat nie erfahren, was es heisst, Sünder sein. Er ist sündlos. Er hat schon erfahren, was Sünde anrichten kann und was für Leid es drin steckt. Aber nie an sich selber erlebt, was es bedeutet, Sünder zu sein. Er ist ohne Sünde gesehen. Denn Gott hat den, der ohne Sünde war, Jesus, für uns, für dich, für mich, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu Menschen werden, die Gott gefallen. Also Gott hat Jesus nicht nur die Sünde aufgeladen. Gott hat aus Jesus nicht nur einen Sünder gemacht. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Gott verabscheut Sünde. Gott hasst Sünde. Und da identifiziert er Jesus mit Sünde. Er macht seinen geliebten Sohn zu dieser verhassten Sünde, damit er die Sünde, die ihn unendlich zornig macht, unendlich traurig macht, weil sie so viel Leid in die Welt bringt, damit er die Sünde von uns wegnehmen kann. Und wenn der himmlische Vater jetzt aufs Kreuz schaut, dann sieht er da nicht seinen geliebten Sohn und er sich unendlich freut darüber, sondern er sieht da die pechschwarze, stinkende, ekelerregende Sünde der ganzen Welt. Damit er dich als seinen geliebten Sohn anschauen kann und als seine geliebte Tochter. Damit er sich unendlich freuen kann über dich und mich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment geht ein Riss durch die Dreieinigkeit von Gott. Wir nehmen uns eine kurze Zeit von der Stille. Meine Frage ist, was löst das bei dir aus? Was geht in dir vor, wenn du das hörst? Wenn du darüber nachdenkst, was Jesus für dich gelitten hat. Was macht es mit dir? Was bewegt sich in deinem Herz? Macht es sie traurig? Stimmt sie dankbar? Macht sie verständnislos? Erträgst es kaum? Oder motiviert es dich? Alles geht für Jesus. Ich probiere mir jeden Tag einen Moment zu nehmen, wo ich aufs Kreuz schaue. Jesus seine Wunden betrachten. Es bringt in meinem Glauben Tiefe. Es bringt Befreiung. Was macht es mit dir? Und ich habe euch hier ein paar Möglichkeiten aufgeschrieben. Wer will, kann durch die Liste gehen und sich überlegen, was trifft auf mich zu davon. Die Auswahl ist sicher nicht vollständig. Es gibt sicher noch andere Sachen. Was macht das Leid mit Jesus, von Jesus mit dir? Nehmt euch Zeit von der Stille, vielleicht auch, dass ihr im Gebet vor Gott kommt, ganz persönlich eure Gedanken mit ihm teilt. Karfreitag, 15 Uhr. Das Leid ist vorbei. Und wenn ich in meiner Bibelstellung oder in meiner Bibellesung an die Stelle komme, dann fällt mir ein grosser Stein vom Herz. Jesus stößt einen weiteren Schrei aus. Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. Aber der zweite Schrei, das ist kein Ausdruck von Leid und von Verlassenheit wie der erste. Es ist ein Jubelschrei, es ist ein Triumphschrei, es ist ein Siegesschrei. Jesus schreit nicht aus Verzweiflung oder Angst. Der Apostel Paulus gibt dem Schrei ein Wort, Telestai, vollbracht, geschafft, gewonnen, die Liebe hat gesiegt. Da blitzt das erste Mal Ostern schon auf, zumindest im Sterben. Und da kommt etwas hinter dieser verborgenen Wort führen, wo in dem Tod von Jesus drinnen ist. Sein Leid, sein Kreuz, das ist ja öffentlich, das haben ja alle gesehen, aber das Wesentliche von Karfreitag passiert im Verborgenen. Auch im Verborgenen vom Tempel in Jerusalem. Und im selben Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, von oben bis unten. In dem Tempel in Jerusalem, in dem inneren Tempelraum, hat es so einen grösseren ein Heiligtum gehabt. Und dort hat es einfach so einen grossen, dicken, schweren Vorhang gehabt. Der hat zwei Räume getrennt. Der eine ist der Tempelraum, der grosse Tempelraum. Und das andere war eine kleine Kammer. Im Innersten des Tempels, dem hat man das Allerheiligste gesagt. Und in dem grossen Tempelraum, da haben die Priester ihr tägliches Geschäft, ausgewählte Priester, die können reingehen und ihr tägliches Geschäft, Räucheropfer bringen und so weiter. Und ins Allerheiligste, da hat nur einmal ein Priester pro Jahr dürfen. Dort war die Bundeslade drin, die Kiste mit den 10 Geboten von Mose, mit diesen Steintafeln. Und auf dieser Bundeslade war so ein goldiger Deckel mit zwei Engeln drauf. Man hat dem den Gnadenthron gesagt. Es war der Thron von der Gegenwart Gott. Also das ist Gott sein Zimmerli, sein Kämmerli. Dort hat der Heilige Geist gewohnt. Und niemand hätte dürfen rein, außer eben einmal pro Jahr der hohe Priester. Nur einmal. Nachdem, dass er eine aufwendige Reinigungszeremonie gemacht hat, also er da müssen ganz viel Ritual machen, Reinigungsritual, und dann hat er sich dürfen hinter den Vorhang an den Heiligen Ort. Das war am grossen Versöhnungstag, Yom Kippur. Dort hat er ein Lammblut mitgenommen, ein Lamm, das vorher zur Schuld, zur Sühne geopfert worden ist, für ihn und für das ganze Volk. Hat er dort mitgenommen in das Allerheiligste und hat das Blut auf den Gnadenthron gesprengt, auf den Sühnedeckel, zum Sühne leisten. Und unten an seinem Kleid, also hat er so ein langes Priesterkleid angehabt, und an seinem Kleid auf Knöchelhöhe hat es ein paar Glöckchen gehabt. Damit man gehört hat, ob der Priester sich hinter dem Vorhang noch bewegt. Ob er noch lebt. Man sagt, dass an seinem Fuß ein Strick angebunden sei. Dass man ihn hätte wieder rausziehen können, falls er unvorsichtig gewesen wäre. Sich irgendwie an Gott versündigt hat und hätte müssen sterben. Hinter dem Vorhang hätte man also nicht einmal im Notfall dürfen, um einen toten Hohepriester rauszuholen. Was für eine Bedeutung hat der Vorhang? 1500 vor Christus sagt Gott zu Mose: Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und feiner Leinwand. Mit Cherubim sollst du ihn machen in kunstreicher Arbeit. Cherubim. Das sind eben die mächtigen Engelwesen, die im Paradies dafür gesorgt haben, dass niemand wieder zurück kann in die Gegenwart Gottes. Sie erinnern an die Vertreibung aus dem Paradies. Es sind die Wächter gewesen mit diesen flammenden Schwert. Seit der ersten Sünde hat Gott sich vor den Menschen verborgen. Als Veranschaulichung hat man eben dann in dem Allerheiligsten so einen Vorhang gemacht und aufgehängt. Mit diesen Cherubim als Grenzwächter. Der war zuerst in dieser Hütte, dieser Stiftshütte, der Vorhang, also dem heiligen Zelt, das die Israeliten gemacht haben, wo sie noch auf der Wanderung waren in der Wüste, wo sie dann aber auch mit ins Land genommen haben, wo der Ort war, wo man zuerst geopfert hat, und dann nachher aber auch im Tempel, wo dann aus Stein und Holz war. Der Vorhang soll euch eine Scheidewand sein. ein Symbol, eine unüberwindbare Grenze zwischen zwei Welten. Die Welt der Sünde und die Welt des Paradies. Die Welt der sündhaften Menschen und die Welt des heiligen Gott. Und außerhalb von dem Vorhang ist eben die von Gott verlassene Welt. Eine Welt, wo man unter den Folgen vom Sündenfall leidet, voller Ungerecht, voller Schmerzen, voller Krieg und Gewalt und Neid und Eifersucht und Krankheit, Unglück, Tod. Die Welt der Sünde. Die Selbstsucht regiert, das Geld regiert, da macht man Geschäft mit dem Leben und dem Tod von Menschen. Und das Einzige, was außerhalb vom Vorhang geblieben ist, ist die Sehnsucht nach dem Paradies. Die Sehnsucht von dem, was hinter dem Vorhang ist. Und das ist die Treibkraft für all unser menschliches Suchen nach Glück, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sinn, nach Frieden. Aber nichts, was wir hier machen, kann unsere Sehnsucht wirklich stillen. Die fehlende Gegenwart kann man nicht einfach ersetzen von Gott. Nur er selber kann unserer Seele all das geben. Liebe, Frieden, Sinn, Geborgenheit. Und Jesus ist gekommen, als das göttliche Licht, in die Welt, in die menschliche Finsternis. Und er ist nicht erhaben als Sohn Gottes, einfach über die Welt marschiert, majestätisch, sondern er hat sich ganz und gar eingelassen. Er hat sich eins gemacht mit dieser verdorbenen Welt, eins mit der Sünde. Er hat eine neue Welt verkündet, ein Reich vom Licht, eine paradiesische Welt, die geprägt ist von all dem, was eben hinter dem Vorhang ist. Gottes Geist. Eine Welt voller Gottes Liebe, voller Nächstenliebe, voller Güte, voller Frieden, voller Hingabe, voller Hilfsbereitschaft. Eine Welt voll Freude und voll Liebe. Und Jesus hat die Welt nicht nur versprochen, sondern er hat die Tür geöffnet. Er ist jubelnd am Kreuz gestorben. Vollbracht, Telestei, geschafft, gesiegt. Im gleichen Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, von oben nach unten. Also nicht nur ein Löchchen, wo wir hineinschauen können, nicht nur ein Rissli, wo wir sich durchkämpfen, durchkriechen, sondern ein Riss ganz oben bis ganz unten. Das macht klar, die Pforte vom Paradies sind ab sofort einfach weit offen. Gott empfiehlt uns mit offenen Armen. Wir dürfen vor seinen Gnadenthron kommen. Jeder, der seine Sünden bekennt, jeder, der um Vergebung bittet, erfahrt Befreiung von Schuld, Befreiung von einem schlechten Gewissen. Jeder, der Jesus als der Retter und Herr vertraut, findet hier einen Zufluchtsort. Der Himmel steht offen, die Sünden sind gesühnt, alles, was uns wette und könnte abhalten, um in das Allerheiligste einzutreten, hat Jesus am Kreuz erledigt. Der Zugang ist frei. Es braucht keine weiteren Opfer. Wo Jesus gestorben ist, sind alle Opfer vollendet worden. Es braucht keinen Priester. Du kannst jederzeit zu Jesus kommen. Selber in das Allerheiligste gehen. Nicht nur an Yom Kippur, nicht nur nach einer aufwendigen Reinigungszeremonie. An jedem Tag, zu jeder Zeit, in jeder Stimmungslage. Das Fazit von Karfreitag ist nicht Trauer und Leid über den Tod von Jesus, sondern das fassungslose Staunen über die grosse Güte Gottes, über seine Liebe. Weil wenn man aufs Kreuz schaut, dann darf man nicht vergessen, auch zwischen dir in die Augen von Jesus zu schauen. Und was für eine unendliche Liebe einem dort entgegenströmt. Staunen darüber, dass er dich in sein Allerheiligste reinlässt, in seine Gegenwart. Auch der Tempel ist überflüssig geworden. Du bist der neue Tempel. Ich bin der neue Tempel. Wir sind Tempel vom Heiligen Geist. Oder wisst ihr nicht, dass ihr Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heisst, wenn wir das wollen, wenn wir uns das von ganzem Herzen auch wünschen, nicht mehr in einer verborgenen Kammer in Jerusalem, sondern verborgen in unseren Herzen. Der Heilige Gott braucht keine Mauern. Er lässt sich nicht einsperren von Gebäuden, von Religion, vom Tod. Gott ist grösser und weiter als all das und er möchte nur eins, dass du sein Tempel bist. Das ist seine grosse Sehnsucht. Der Mensch ist die grosse Sehnsucht Gottes, hat mal einer gesagt. Sein Angebot steht. Wo stehen wir? Wo stehst du? Der Ruf von Karfreitag ist, komm, lass, komm hinter den zerrissenen Vorhang, komm vor den Gnadenthron, verbring dort dein Leben, verbring dort deine Zeit, nutz das unglaubliche Vorrecht. Wieso ist es Jesus so wichtig, dass er uns den Zugang verschaffen kann? Wieso hat er derart Unerträgliches für dich erträgt, um dir das Vorrecht einzuräumen? Weil genau eben da in der Gemeinschaft von Gott all das erlebbar wird, uns der ganze Segen entgegenkommt, wo wir für unser Leben brauchen, wo wir uns eigentlich von Herzen danach sehnen. Sogar die Menschen, die es nicht einmal wissen, auch die sehnen sich versteckt durch andere Sachen nach Gottes Gegenwart. Das ist das Segensreichste, das Wohltuendste, das Belebendste, das Erquickendste, das Heilsamste, das Tröstendste, was du deiner Seele kannst antun. Nichts ist vergleichbar. Nichts kann deine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Lebenssinn, Sicherheit nachhaltiger stellen als Gottes Gegenwart, seine Nähe. Und je tiefer ich das Leid erkenne, das Jesus auf sich genommen hat, dort eintauchen, mich mit dem eins machen, desto klarer wird mir bewusst, was für ein Segen mir für mich Gott für mich bereit hat, wie tief seine Liebe ist, wie reich ich beschenkt bin. Der Priester von damals hat den zerrissenen Vorhang überhaupt nicht gefallen. Ihre ganze Existenz war bedroht. In Frage gestellt, der zerrissene Vorhang im Allerheiligsten. Hey, das ist eine Katastrophe. Das darf nicht sein. Und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben sofort einen neuen Vorhang machen. Nach 40 Jahren ist dann aber der ganze Tempel zerstört worden. Auch um all denen, die das noch nicht ganz wahrhaben wollten, dann auch zu zeigen, hey, es ist definitiv vorbei mit dem äußeren Tempel. Der Mensch soll der Tempel Gottes sein. Die Freiheit, die Gott uns schenkt, ist eben gefährlich für die Religionen. Und es ist gefährlich für unsere weltlichen Konzepte. Da ist man oft bemüht, auch den Zugang zu versperren. Ich erinnere mich an Kirche, hat schon lange keine so eine mehr gesehen, aber ich bin auch katholisch auch aufgewachsen und bin dann auch etwas so Kirchen gesehen. Und dann hat es so ein Gitter gehabt. Da war auf der einen Seite das Schiff gesehen, das war der Raum für das gemeine Volk. Und dann war es Gitter gesehen und dann war es Heiligtum gesehen. Da hat man alttestamentliche Verhältnisse reingeschleppt ins Christentum. Und auch in uns wirken ja manchmal auch so alttestamentliche Gegenkräfte, sage ich jetzt mal, die uns abhalten wollen, das Vorrecht in das Heiligtum wirklich einzutreten, das Vorrecht gar nicht zu nutzen. So stricken wir uns unsere eigenen Vorhänge oder wir verstricken uns irgendwie. Die sind vielleicht nicht so schwer, die sind vielleicht nicht so dick, vielleicht sind sie ziemlich durchsichtig sogar oder nur ein leichtes Gitter. Aber sie sind hinderlich. Und Satan unterstützt uns da kräftig dabei. Sein Kopf ist zertreten, aber sein Urteil ist noch nicht vollstreckt. Er ist noch nicht weggesperrt. Und dann hilft er uns, da so Vorhänge aufzubauen in uns selber. Er schreibt dann auf die einen Vorhänge zum Beispiel, rette dich selbst. Er flüstert dir zu, hey, gib dir ein bisschen mehr Mühe, streng dir ein bisschen mehr an, bis ein besseres Vorbild. Mach zuerst so ein aufwendiges Reinigungsritual, damit du dann irgendwann, wenn du es dann geschafft hast, vielleicht würdig bist, den Zugang zu Gott in Anspruch zu nehmen. Aber Jesus hat das anders gesagt. Er hat gesagt, vollbracht, es ist erledigt, ich habe es geschafft, ich habe es für euch gemacht. Du kannst dich nicht selber retten. Lass dich retten. Und dann ist es schon gut und auch angebracht, dass du dann, dich reinigst und dir lässt helfen von mir als Gerettete, als Gerettete, den Zugang immer wieder neu zu finden. Auf andere Vorhänge schreibt Satan minderwertig. Jetzt schau dich doch mal an. Also, wer bist du schon? Also, wenn du, ich meine, deine Gegenwart würde Gott wahrscheinlich beleidigen. So wie der müsstest du sein oder so wie die müsstest du sein, um Gott zu ehren. Und bevor du nicht ein heiliges Leben führst, bevor du nicht ein ganzer Superchrist bist, nicht eine ganz tolle Beterin, hey, du wirst es ja sicher nicht wagen, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber auch da sind die Verhältnisse wieder umgekehrt. Es ist nicht so, dass wir von uns aus würdig wären, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber gerade was Jesus für uns gemacht hat, würdigt uns, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir sind gewürdigt durch ihn und nicht, weil wir so toll sind. Auf anderen Vorhängen steht langweilig. Das sind dann so nicht unbedingt Vorhänge, sondern Leinwände. Und das sind ganz tolle Farben und Formen drauf und so. Ach, und was willst du dir Mühe geben, in Gottes Gegenwart zu kommen? Das ist irgendwie, da läuft das Leben in dieser Welt. Hinter dieser Leinwand ist nur eine schimmelige Abstellkammer. Genieß das Leben. Vergiss Gott. Aber auch das sind wieder umgekehrte Verhältnisse. All die Freude und das, auch das Schöne, was wir ja auch erleben dürfen, das ist nur ein kleiner Abklatsch von dem, was uns dann wirklich mal erwartet, wenn wir hinter den Vorhang gehen oder wenn wir in Gottes Gegenwart stehen. Und anteilshaft haben wir schon jetzt von dem einen Zugang, wenn wir uns immer wieder in Gottes Gegenwart begeben. Dort läuft die coole Party und nicht hier auf dieser Welt. Und dann steht vielleicht auf so selbstgeneigten Vorhang keine Zeit. Ja, jetzt erledige mal das. Hey, das hat Priorität. Gott kann warten. Er hat eine ganze Ewigkeit Zeit. Hey, und jetzt, schau, das ist auch noch wichtig. Und wenn du auspowert bist und Mühe, kannst du noch ein bisschen beten. Hey, aber die Ewigkeit, die hat schon angefangen. Wir stehen zmitzt drin. Die Frage ist, wo wollen wir sie verbringen? Und vielleicht gibt es noch Vorhänge, wo schon keine Ahnung, hey, in Gottes Gegenwart kommen, hey, wie geht das eigentlich? Ist das schwierig? Ist das kompliziert? Wie macht man das? Ganz einfach. Jesus sagt, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ist dein Klopfen wirklich, merkt Jesus, dass du da willst kommen? Ja, das ist die Frage. Was will mich hindern? Versuch, das zu erkennen, zu definieren. Wo stehe ich mir vielleicht im Weg? In dem Weg, wo Jesus für mich ganz frei gemacht hat. Wie heissen meine Vorhänge? Und was kann ich mich da immer wieder ehrlich fragen? Finde ich den Zugang noch? Erlebe ich Gottes Gegenwart wirklich? Ist für mich Gebet eintauchen in Gottes Gegenwart? Und wenn nicht, was hindert mich? Was ist deine Versuchung? Dich da rauszuhalten vielleicht aus dem so segensreichen, heilenden, wohltuenden, ermutigenden, stärkenden Zusammensein mit Gott. Und vielleicht ist es ja jetzt für ein oder andere dran, sich mal da Gedanken zu machen. Vielleicht einen Entschluss zu fassen. Ja, ich will wieder vor Gott kommen und ihn bitten, dass er mir hilft, meine stille Zeit irgendwie besser auf die Rolle zu bringen. Oder ja, ich möchte wieder mich mehr aktiv in Gemeinde hineingeben. Oder ja, ich möchte wieder treuer im Hauskreis sein. Oder ich möchte wieder mehr rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Da erlebe ich auch immer wieder regelmässig Gottes Gegenwart. Der Ruf von Karfreitag ist, komm. Und die Antwort ist, ich will kommen, denn ich bin willkommen. Amen. Und danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist. Dass du nicht in deiner Herrlichkeit und in deiner, ja, in deinem Reich, in deinem Segensreich, in dem Reich, wo strotzt von Glückseligkeit, nicht einfach dort geblieben bist, sondern dich hineingegeben hast, auf die Welt gekommen bist, auf den Planet, der zu betoniert ist von Sünde. Ohne dich hätten wir keine Chance gehabt, die Decke zu durchbrechen, die Mauern zu durchbrechen, die Schuld von uns abzuwerfen. Du bist hineingekommen mit deinem Licht, mit deinem Leben, hast dich eins gemacht und hast es gesprengt. Es ist vollbracht. Danke, dass wir wieder in deine Gegenwart kommen. Danke, ist der Vorhang zerrissen. Danke, sind die Mauern abgerissen. Danke, ist das Gitter weg. Ja, und hilf uns, zu sehen, gerade in unserem Leben, was uns auch wegzieht von dir, was uns abhalten will, zu dir zu kommen. Hilf uns, einen neuen Geschmack zu finden an deiner Gegenwart, neue Begeisterung zu finden für dich, neue Kraft zu finden, ja, die richtigen Prioritäten zu setzen, Jesus. Auch das ist dein Werk. Schenk uns das Wollen und das Vollbringen. Amen.